Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig.
Ja, herzlich willkommen bei den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen. Heute habe ich einen Gast von der H2 Apex, eine Firma, die Wasserstoff produziert. Sein Name ist Hanno Balzer und Hanno, stell dich doch einfach unseren Hörern kurz vor.
Ja, danke Michael. Mein Name ist Hanno Balzer. Ich bin in der H2 Apex für die Projektentwicklung und das Energie- und Asset Management zuständig. Ich persönlich habe einen relativ langen energiewirtschaftlichen Hintergrund. Ich bin seit fast 30 Jahren in der Branche tätig und habe mich von der Braunkohle entwickelt in Richtung erneuerbarer Energien und mache seit vielen, vielen Jahren Projekte in diesem Bereich.
Der Hintergrund unserer heutigen Aufnahme, warum wir dich als Gast eingeladen haben, ist, dass wir, also unsere beiden Unternehmen, die East Energy Gruppe und die H2 Apex, bei Wasserstoffprojekten kooperieren werden. Wir werden ein Joint Venture gründen, die H2 Hanseatic. Kannst du uns kurz erklären, worum es dabei geht?
Also wir in der H2 Apex betreiben ja eine Elektrolyseanlage in Lage, immer ein kleiner Zungenbrecher, in der wir Wasserstoff produzieren für die regionale Busflotte der Rebus. Die Rebus betreibt im Landkreis die Überlandbusse sozusagen, die zwischen den Gemeinden hin und her fahren. Und die fahren mittlerweile zu großen Teilen mit Wasserstoff, den wir in Lage produzieren. Das war ursprünglich mal als Demonstrationsprojekt geplant und ist auch so umgesetzt worden. Wir haben aber mittlerweile festgestellt, dass sowohl das Busunternehmen wie auch wir an diesem Geschäft und diesem Konzept sehr großen Spaß haben, auch wirtschaftlich großen Spaß haben. Wir können nämlich regional erzeugte Energie, PV-Strom in unserem Fall in erster Linie, für den öffentlichen Transport nutzen und machen uns damit eben unabhängig von internationalen Lieferketten für diesen Bereich. Und das ist ein Modell, was mittlerweile auch Nachahmer auf den Plan gerufen hat. Also andere öffentliche Nahverkehrsunternehmen interessieren sich auch für dieses Konzept. Und deshalb haben wir nach einem Partner gesucht, mit dem wir gemeinsam solche Anlagen umsetzen können, um eben mehr regionalen Busverkehr, aber natürlich auch Schwerlastverkehr mit Wasserstoff zu versorgen. Und so ist unsere Kooperation, Michael, ja auch entstanden. Ihr könnt hervorragend erneuerbaren Strom produzieren. Wir sind recht erfahren im Bereich der Produktion von Wasserstoff. Und zusammen können wir das eben für nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern eigentlich ganz Nordostdeutschland auf die Beine stellen. Das ist der Hintergrund der Kooperation.
Der Punkt mit Rebus ist ja nicht nur, dass es dadurch eine Resilienz gibt und man nicht so von internationalen Lieferketten abgibt, sondern der eigentliche Punkt ist ja, dass die Busse vollkommen klimaneutral fahren. Ne? Also richtig. Meine Kinder fahren ja auch immer mit dem Rebus zur Schule und die fahren halt klimaneutral hin und her und freuen sich jedes Mal, dass der Bus nicht stinkt, nicht leise ist und sehr ruhig die morgens und nachmittags zur Schule hin und zurückbringt. Wir als East Energy wollen uns ja der Elektronenseite ein bisschen widmen. Wir haben ja zahlreiche Projekte in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Und wir haben ja insgesamt 5 Standorte ausgesucht, an denen wir das gemeinsam umsetzen wollen. Kannst du zu den einzelnen Standorten ein bisschen was erzählen?
Also ich fange mal mit einem Standort an, der aus unserer Sicht am naheliegendsten ist. Nicht nur räumlich, sondern auch was die wirtschaftliche und technische Umsetzbarkeit anbetrifft. Das ist im sogenannten Pommern-Dreieck. Das ist bei Grimmen, wo wir einen bestehenden bzw. jetzt neu zu errichtenden PV-Park der East Energy unsere Anlage hineinplanen können. Wir sind dort verkehrsmäßig super gut angeschlossen. Wir haben mit dem Verkehrsverbund Vorpommern-Rügen einen Partner in der Region, der grundsätzlich schon Interesse an Wasserstoff geäußert hat, der auch schon drei Wasserstoffbusse bestellt bzw. beschafft hat, die am Standort stehen und eben entsprechend dort auch betankt werden können. Und die haben Lust auf mehr. Und das wollen wir natürlich an diesem Standort gerne unterstützen. Das ist der erste Standort. Wir haben noch weitere Standorte, Karstädt beispielsweise an der A24 in der Region Schwerin, wo wir ein ähnliches Modell machen können. Wir haben einen Standort in Gransee. Das ist in Brandenburg zwischen Oranienburg und Neustrelitz, wo wir den äußeren Berliner Speckgürtel ganz gut mit Wasserstoff versorgen können. Die Idee dahinter ist, dass wir in Berlin viel Lieferverkehr haben, der von außerhalb der Stadt in die Stadt hereinfährt. In der Stadt ist weitflächig Umweltzone. Das heißt, da darf man mit Verbrennungsmotoren perspektivisch gar nicht mehr fahren. Das heißt, die Unternehmen, die beispielsweise Lebensmittel in die Stadt reinfahren, überlegen sich derzeit, wie stellen wir diese Lieferverkehre um? Und eine Option ist eben Wasserstoff, der dann idealerweise lokal produziert wird. Deshalb sind diese Standorte in den Speckgürteln, so nenne ich das mal, der großen Städte recht interessant. Last but not least, Finsterwalde, also südlich von Berlin gelegen, wo wir in der Region tatsächlich schon eine ganze Reihe Unternehmen haben, die ihre Busse auf Wasserstoff umgestellt haben und denen im Moment tatsächlich der Wasserstoff fehlt, damit sie die auch betreiben können. Das vielleicht zu den ersten vier Standorten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, Micha, welchen du mit dem fünften meinst. Ich nehme mal an, Lubmin.
Lage.
Ach, Lage. Okay. Wir haben in Lage auch noch Flächenpotenzial und was wir in Lage vor allem haben, ist ein nicht vollständig befriedigtes Kundenportfolio. Rebus würde gerne mehr Wasserstoff von uns kaufen. Wir sind komplett ausverkauft mit der Anlage, müssen teilweise sogar Wasserstoff zukaufen, um den Bedarf des Kunden zu befriedigen, sodass wir hier eine Erweiterung des Standortes vornehmen wollen und das eben auch im Rahmen dieser Kooperation.
Jetzt hast du gerade das Stichwort Lubmin schon in den Mund genommen. Da kommen wir später nochmal zu. Da plant ihr eine riesengroße Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. Die Anlagen, die wir jetzt in den Fokus genommen haben, sind ja wesentlich kleinere. Kannst du mal was zu den Mengen, die dort produziert werden, sagen und das vielleicht ein bisschen einordnen, für wie viele Busse, für wie viele Kilometer reicht das? Und was ist der Vorteil von diesen kleineren Anlagen?
Also tatsächlich sind die Mengen mindestens erklärungsbedürftig. Ich will sie trotzdem nennen. So eine Anlage, so eine 5 MW, also 5 Megawatt Anlage, produziert etwa 450 Tonnen Wasserstoff im Jahr. Um da mal so einen kleinen Vergleich zu haben. Wir haben im Moment mit der Rebus einen Partner, der derzeit 56 Busse betreibt und eine solche kleine Anlage, 5 MW Anlage, ist in der Lage, etwas mehr als diese 56 Busse vollständig rund ums Jahr mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Das ist die eine Antwort auf diese Frage. Die andere Antwort, warum machen wir eigentlich solche kleinen Anlagen? Also jeder Ökonom denkt, Mensch, groß ist billig, deshalb warum machen die eigentlich so einen Kleinkram? Das ist teilweise richtig. Natürlich ist der Preis für eine Elektrolyse bei 100 MW geringer als bei 5 MW. Das gilt aber nicht für die Infrastruktureinbindung der Anlage. Und wenn man berücksichtigt, dass für eine solche Elektrolyseanlage etwa ein Drittel der Kosten für die Erstellung dieser Anlage auf die Infrastruktureinbindung entfallen, dann macht es schon Sinn, sich Standorte zu suchen, wo man eine möglichst kostengünstige Einbindung in die Infrastruktur hat. Und das ist eben dort der Fall, wo bereits PV-Parks und Windparks in der Gegend rumstehen, weil die nämlich genau die gleichen Umspannwerke brauchen wie wir, die dann schlicht doppelt genutzt werden können. Das ist der Grund, warum wir derzeit glauben, dass diese kleinen Anlagen tatsächlich gegenüber den großen Anlagen Stand heute einen signifikanten Kostenvorteil haben.
Wir wollen also gemeinsam die Infrastruktur, die die East Energy sowieso schon geplant hat und baut, nutzen, um auch Elektrolyseanlagen anzuschließen und dadurch Kostenvorteile zu heben.
Genau.
Jetzt hast du schon ein bisschen was zu den Abnehmern gesagt. Das sind ja eher regionale, kleinere Projekte. Wasserstoff an sich wird aber in der Zukunft auch eine große Rolle in unserem Energiesystem spielen müssen. Und da habt ihr ja dieses Großprojekt in Lubmin. Kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was mit auf den Weg geben?
Klar, also Lubmin ist natürlich der Standort für Wasserstoff in Nordostdeutschland. Deshalb haben wir an diesem Standort mehrere große Vorhaben für die Produktion von Wasserstoff. Ich nehme mal eins heraus, das machen wir zusammen mit dem Investitionsfonds Kopenhagen Infrastructure Partners. Da bauen wir eine 100 MW Elektrolyse. Wir haben an diesem Standort exzellente Voraussetzungen, und zwar deshalb, weil es an diesem Standort eine super gute Gasinfrastruktur gibt. Das ist historisch bedingt. Lubmin ist ja der Anlandepunkt von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gewesen. Beide Systeme sind nicht mehr in Betrieb und sind auch technisch nicht mehr betriebsfähig, sodass die landseitige Weiterverteilung des Gases, das ja früher auf die Weiterverteilung des Erdgases auf Russland fokussiert war, derzeit technisch umgestellt wird auf die großvolumige Verteilung von Wasserstoff. Es ist also heute schon möglich, vom Standort Lubmin in bestehenden Leitungssystemen, die auch schon mit Wasserstoff gefüllt sind, bis etwa Lübbenau, Baruth, also südlich von Berlin, Wasserstoff über Leitung zu liefern. Und das ist natürlich enorm kostengünstig. Und dieses Leitungssystem wird jetzt in den nächsten 2 Jahren fertig oder weitergebaut bis etwa Hessen, sodass wir von Lubmin auf einer sehr, sehr weiten Strecke bis etwa in den Frankfurter Raum Wasserstoff kostengünstig liefern können. Das ist die eine Seite, die, wie wir das immer so schön nennen, Downstream-Seite. Wir werden das Zeug also technisch sehr gut los an diesem Standort. Und auf der anderen Seite stand in Lubmin ja vor vielen Jahren mal ein großes Kernkraftwerk. Und deshalb ist der Standort historisch exzellent in das Stromverbundnetz eingebunden. Und diese Struktur hat man sich zunutze gemacht, um die ganzen Offshore-Windparks, die auf der Ostsee stehen, landseitig zu verknüpfen. Das heißt, die allermeisten Offshore-Windparks in der Ostsee, in der deutschen, im deutschen Teil der Ostsee, landen in Lubmin an. So dass, ein bisschen platt gesagt, der Standort im Strom ersäuft. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um kostengünstig Wasserstoff zu produzieren. Und deshalb, Michael, haben wir ja nicht nur ein Projekt in Lubmin, sondern eine ganze Reihe. Wir haben bei 50 Hertz, bei dem Übertragungsnetzbetreiber, derzeit etwa 1000 MW elektrische Leistung gebunden, die wir sukzessive mit Elektrolysevorhaben nutzen wollen.
Also die 100-Megawatt-Anlage mit Kopenhagen Infrastructure Partners ist quasi der Pilot für weitere Großanlagen.
Richtig.
Und wer braucht denn so viel Wasserstoff?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben, als die große Euphorie im Wasserstoffmarkt bestand, also vor etwa 2, 3 Jahren, vor allem die deutsche Grundstoffindustrie, das war damals Stahl, Düngemittelproduktion und so weiter im Fokus gehabt. Was man damals so ein bisschen außer Acht gelassen hat, ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abnehmer von Wasserstoff. Und wir sehen, dass jetzt in den letzten Monaten oder Jahren die Wasserstoffnachfrage aus den Segmenten mit hohen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten deutlich anspringt. Das ist vor allem der Verkehrsbereich. Das muss man ganz klar sagen, das ist im Moment der Markt, in dem Wasserstoff heute schon zu wirtschaftlich auskömmlichen Preisen ganz gut verkauft werden kann. Das ist aber auch der Bereich der Raffinerien beispielsweise, die über gesetzliche Regelungen verpflichtet sind, einen Teil grüne Energie zu nutzen. Da bietet sich Wasserstoff an. Und das sind auch Industriebetriebe, beispielsweise Automobilhersteller, die, das ist ein lustiger Nebeneffekt des Aus vom Verbrenner aus, jetzt plötzlich an anderen Stellen dafür Sorge tragen müssen, dass ihr CO2-Footprint reduziert wird und deshalb beispielsweise Lackierereien oder sonstige Produktionsprozesse umstellen. Kann man ein Beispiel nennen, das ist, glaube ich, auch öffentlich bekannt. Das BMW-Werk in Leipzig hat die gesamte Werkslogistik auf Wasserstoff umgestellt, bereits jetzt. Und ist auch ans Kernnetz, also an unser Werk in Lubmin, angeschlossen.
Also Sie machen die Werkslogistik, das heißt Gabelstapler und so weiter mit Brennstoffzellen?
Richtig.
Okay.
Ja, richtig.
Du hast uns ja gerade was über das Kernnetz erzählt, über das Wasserstoffkernnetz und wie Wasserstoff verteilt werden soll. Gibt es weitere Möglichkeiten, wie Wasserstoff verteilt wird, wie das ja, ein Use Case werden kann?
Ja, also das hängt eben vor allem damit zusammen, wer bezahlt im Moment auskömmliche Preise für den Wasserstoff. Das ist der Verkehrsbereich. Deshalb müssen wir uns überlegen, wie kommen wir aus dem Kernnetz in den Verkehrsbereich. Das klingt einfacher, als es ist, weil die Wasserstoffqualität im Kernnetz eine andere ist als die, die eine Brennstoffzelle im LKW oder im Bus braucht. Und deshalb ist unsere Strategie diesbezüglich, dass wir am Verlauf der unserer wichtigsten Wasserstoffleitung, der Flow, also Lubmin-Stuttgart, wenn man das mal so grob umschreibt, sogenannte Regional Offtake Hubs etablieren, also regionale Entnahmestellen, an denen wir zum einen den Wasserstoff aus dem Leitungssystem entnehmen, dann aufreinigen in eine Qualität, die man im Verkehrsbereich nutzen kann, komprimieren und über Trailer an die Tankstellen in der Region bringen. Das erspart es uns überall, insbesondere in den Städten selber, Elektrolyseanlagen zu produzieren, weil der Transport über Leitung von Wasserstoff ist viel kostengünstiger als der Transport von Strom.
Du bist ja ein wirklicher Experte im Wasserstoffmarkt. Jetzt hören wir ja zur Kraftwerkstrategie der Bundesregierung immer was von neuen Gaskraftwerken, die H2-ready sein müssen. Glaubst du, dass perspektivische Wasserstoff platt in Gaskraftwerken verbrannt werden wird, um Strom und Wärme zu erzeugen?
Also, es ist ja eine einfache Frage, aber die Antwort ist nicht ganz trivial. Ich glaube, dass das passieren wird, ja, aber mit sehr geringen Benutzungsdauern. Die Gaskraftwerke, die heute laufen, haben in der Regel eine hohe Benutzungsdauer, 4.000, 5.000, 6.000 Stunden produzieren die mit fossilem Erdgas Strom im Jahr und Wärme in der Regel. Wenn der teure Brennstoff Wasserstoff, der perspektivisch teuer bleiben wird, eingesetzt werden soll, dann wird man die Benutzungsdauern dieser Kraftwerke deutlich runternehmen und versuchen, in mehr Zeiten, insbesondere Strom, aber auch Wärme aus anderen Energiequellen zu befriedigen. Aber dass Wasserstoff für 1.000 Stunden oder vielleicht für 500 Stunden im Jahr eine bezahlbare Reserveoption ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Dieses Kernnetz soll ja perspektivisch auch für Wasserstoffimporte genutzt werden. Ihr seid ja jetzt ein deutscher Hersteller, ein deutscher Produzent. Habt ihr Bedenken hinsichtlich dieser Importe? Weil es gibt ja Weltregionen, wo Energie, gerade auch aus Photovoltaik, viel, viel günstiger produziert werden kann als hier. Man sieht jetzt gerade in den Emiraten, in Saudi-Arabien, große Projekte entstehen, die grünen Wasserstoff produzieren, weil die einfach viel, viel mehr Sonne ernten können. Und der Wasserstoff wird dann ja perspektivisch hier mit hoher Wahrscheinlichkeit trotz Transportkosten ein bisschen günstiger ankommen. Habt ihr da als H2-APEX, ich sag mal, Bedenken, dass euch das Markt kosten könnte oder aus dem Markt drängen?
Aus dem Markt drängen, die Bedenken haben wir nicht, um das ganz klar und deutlich zu sagen. Natürlich ist internationaler Wettbewerb ein Preisdrücker. Da gibt's keine, braucht man nicht drüber zu reden. Dafür ist das ja auch da und das ist auch gut so, weil wenn man für den Wasserstoff brennt, und das tun wir bei H2-APEX, dann ist man ja nicht nur daran interessiert, selber gutes Geschäft zu machen, sondern auch daran interessiert, dass der Markthochlauf endlich in die Pötte kommt, so will ich das mal formulieren. Und dafür ist natürlich Wettbewerb und Kostensenkung wichtig und da werden uns internationale Bezüge auf jeden Fall helfen. Aber wir glauben sehr wohl, dass man in Deutschland oder in Europa auch international wettbewerbsfähig Wasserstoff produzieren kann. Und zwar vor allem, weil der Strom hier perspektivisch durchaus günstig werden kann. Nicht aller Strom, das ist klar. Aber Systeme, die viel Strom benötigen, wie zum Beispiel eine Industrienation wie Deutschland, die werden in einem erneuerbar geprägten System den Energiebedarf, den Strombedarf deutlich überbauen müssen. Und darauf spüren wir, dass diese Überbauung der Systeme in Industrieländern dazu führen wird, dass es sehr günstige Energiebezugsoptionen gibt. Und die wollen wir bei Umwandlung in Wasserstoff nutzen. Und deshalb scheuen wir den internationalen Wettbewerb nicht.
Also Wasserstoff ist auch eine Energiespeicheroption, so wie Batteriespeicher zum Beispiel, ne? Also wir können dann in Stunden oder in Zeiten, wo wir Strom im Überfluss haben, halt die Energie in Wasserstoff speichern. Dazu auch dieses Kernnetz eben nutzen, um Wasserstoff einzuspeisen und an anderer Stelle wieder zu entnehmen. Siehst du weitere Anwendungsfälle für Wasserstoff? Also kann man aus Wasserstoff andere Stoffe herstellen, die industriell nutzbar sind? Also wir bei der East Energy beschäftigen uns ja zum Beispiel mit der Produktion von E-Methanol. Und ich habe jetzt gelesen, dass ihr RFNBO zertifiziert seid. Das heißt Renewable Fuels of Non-Biologic Origin. Ein ziemlich sperriger Begriff, aber vielleicht kannst du kurz erläutern, was das bedeutet.
Ja, die Langfassung dieses Begriffs erklärt ihn ja schon. Also wir haben im Bereich insbesondere der Treibstoffversorgung im Verkehr, also egal ob das nur Straßenverkehr ist oder Schiffsverkehr oder Flugverkehr, heute viele grüne Energieträger, die aber biologischen Ursprungs sind. Das heißt Biomasse, die in irgendeiner Form für den Transport eingesetzt wird. Das ist auch eine gute, nennen wir das mal Brückentechnologie. Aber jeder weiß, dass die Biomasse, die wir anpflanzen können, nicht ausreicht, um den Verkehr weiterhin in der Form, wie wir ihn heute kennen, fortzusetzen. Und deshalb braucht man auch im Verkehrsbereich Kraftstoffe, die eben ohne biologische Grundstoffe, also ohne Biomasse auskommen. Und deshalb wird dieser RFNBO Kraftstoff besonders gefördert, um einfach hier einen Markt in Gang zu setzen. Und daran beteiligen wir uns. Wir sind mit unserer Anlage in Lage RFNBO zertifiziert. Also wir dürfen an diesem Markt teilnehmen. Das spielt im Moment im Schwerlastverkehr eine Rolle, im Busverkehr eine Rolle, perspektivisch vielleicht auch im Flugverkehr. Und dann werden auch andere Kraftstoffe als die der reine Wasserstoff sicherlich eine Rolle spielen kann. Und ich denke darauf, Michael spielt ja an mit der Methanolproduktion, wobei wir das Zusammenfügen von Wasserstoff und Kohlenstoff nicht nur für den Treibstoff sehen, sondern auch für Vorprodukte für die chemische Industrie. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Markt.
Ja, Methanol ist ja so ein Everyday-Product. Man hat ja überhaupt keine Vorstellung, wo das überall drin ist, ne? Ich habe ja hier auf unserer Reise als East Energy gelernt, dass das der zweithäufigste chemische Grundstoff auf der Erde nach Erdöl ist und man einfach überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, wo das überall drin ist. In Spanplatten, in Leim, in Farbe, in Kunststoffen, überall wird Methanol gebraucht. In der Kosmetikindustrie, in der Kraftstoffindustrie, überall ist Methanol drin. Von daher glauben wir da auch ganz fest dran. Hallo, erstmal vielen, vielen Dank für den Überblick über den Wasserstoffmarkt. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf unser gemeinsames Joint Venture. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte und was denkst du, wann werden wir die erste fertige Anlage eröffnen können?
Na gut, ich fange mal am Anfang an und nicht am Ziel. Also, die nächsten Schritte sind, dass wir jetzt zunächst mal die entsprechenden Zweckgesellschaften und auch die Obergesellschaft für dieses Vorhaben gründen müssen. Wir haben ja eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, aber quasi die Etablierung der entsprechenden Gesellschaften, die steht noch aus. Das ist jetzt tatsächlich unmittelbar der nächste Schritt. Und dann gibt es, wenn man solche Projekte umsetzt, ja immer drei Dimensionen, in die man hauptsächlich denken muss. Das ist zum einen die technische Dimension. Also wir müssen uns jetzt gemeinschaftlich sehr schnell überlegen, wie wir die Anlagen exakt konzipieren. Unsere gemeinsame Vorstellung ist ja, dass wir quasi in einer GU- oder EPC-Vergabe das Kernstück der Elektrolyse errichten lassen von einem Dritten. Dafür haben wir auch schon fünf Angebote bzw. Konzepte vorliegen und müssen uns jetzt eben entscheiden, welches oder welche wir davon nehmen wollen. Die zweite Dimension und aus meiner Sicht leider die wichtigste ist die Frage, wie kriegen wir eigentlich die Kunden von einem grundsätzlichen Interesse, was wir überall sehen, in eine vernünftige Vertragsbeziehung entwickelt. Das ist für uns tatsächlich in den nächsten Monaten der Schwerpunkt, hier dafür zu sorgen, dass die Anlagen auch ausverkauft sind, so wie das unsere Anlage in Lage derzeit ist. Damit wir, und das ist die dritte Dimension, die Finanzierung auf die Beine stellen können, um möglichst schnell und möglichst umfangreich, wir wollen ja nicht bei vier Anlagen Schluss machen, wachsen zu können. Und in Bezug auf die Fertigstellung ist unser Ziel, bis zum Ende diesen Jahres zumindest so weit zu sein, dass wir aktives Baugeschehen auf mindestens einer, idealerweise allen vier Anlagen sehen können und vielleicht auch auf der fünften in Lage.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Wasserstoffwirtschaft und vor allen Dingen auch in unsere geplante Kooperation. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bedanke mich für heute, für deine Zeit. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht.